Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Klaus Pokatzki. Guten Morgen und herzlich willkommen heute zu zwei Stunden, die wohl jeden von uns betreffen und wo ich vielleicht erst einmal ganz persönlich werden darf, wenn ich sage, was ich jetzt sage, gilt nicht für die wunderbare Ärztin, die ich regelmäßig aufsuchen darf. Ansonsten aber fühlen sich doch viele Patienten von ihren Ärzten oft alleingelassen. Kaum Zeit sollen sie haben, zu viele Fremdwörter verwenden und oft unter mangelndem Einfühlungsvermögen leiden. Im Schnitt unterbricht ein Arzt schon nach 18 Sekunden das Gespräch. Das frustriert. Wie kann die Kommunikation besser werden? Wie können Ärzte und Patienten besser miteinander reden? Das fragen wir heute. Und würden von Ihnen natürlich gerne erfahren, welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Kommen Sie so gut klar mit Ihrem Arzt wie ich mit meiner Ärztin? Was wünschen Sie sich denn so? Und sicherlich hören jetzt auch Ärzte und Ärztinnen zu, Arzthelfer und Helferinnen, wie ich früher gesagt habe, wie ich von meinen Studiogästen, die ich Ihnen natürlich gleich vorstellen werde im Vorgespräch, aber schon korrigiert wurde, heutzutage heißt natürlich medizinische Fachangestellte. Also mit anderen Worten, welche Erfahrungen machen Sie auch mit denen? Und worauf achten Sie bei Ihren Gesprächen mit den Patienten und Patientinnen? Liebe Ärzte und Ärztinnen und liebe medizinische Fachangestellte. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder diskutieren Sie mit bei Facebook und Twitter. Und stellen Sie natürlich Ihre Fragen an unsere heutigen Studiogäste, die bei mir im Studio sitzen. Beides Professoren. Doris Schäffer ist Gesundheitswissenschaftlerin an der Universität Bielefeld und Stefan Wilm ist Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Düsseldorf. Herzlich willkommen Ihnen beiden.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was erwarten Sie denn, wenn Sie selber mal zum Arzt müssen, Stefan Wilm?
Oh, ich muss gestehen, dass ich schon lange nicht mehr beim Arzt oder bei einer Ärztin war, weil ich ja selber niedergelassener Hausarzt bin. Und Hausärzte neigen dazu, selber keinen Hausarzt zu haben, was schlecht ist. Wir lehren das, dass man als Arzt selber die Distanz zur eigenen Gesundheit haben sollte und sich einen professionellen, einen Arzt, eine Ärztin suchen soll. Aber wenn ich zu einem Arzt, einer Ärztin gehe, dann erwarte ich, dass er oder sie sich für die Zeit, die ich da bin, tatsächlich Zeit nimmt und sich anhört, was meine Frage, meine Erwartung ist und dass er mit mir, egal ob ich jetzt vom Fach bin oder nicht, auf Augenhöhe spricht, also mich ernst nimmt mit meinem Anliegen.
Doris Schäffer, wie ist eine gute Praxis eingerichtet? Das ist ja schon mal der erste Eindruck, den ersten Blick, den ich habe, wenn ich da irgendwo hinkomme. Wo würden Sie sagen, das ist so die ideale Praxis?
Na, ich würde mir vorstellen, wenn man in eine Praxis kommt, dass man erstmal sehr freundlich empfangen wird, zum Beispiel von den medizinischen Fachangestellten, aber eben auch räumlich freundlich empfangen wird, mit gut gestalteten Räumen, farblich abgestimmt, gut gestaltet. Und ich würde mir vorstellen, dass man dann informiert wird, wie die Praxis organisiert ist. Denn die Praxen sind ja heute sehr unterschiedlich. Wir haben immer noch die Einzelpraxis, wir haben Praxen mit mehreren Ärzten, wir haben mit Ärzten gleicher Fachrichtung, unterschiedlicher Fachrichtung. Und das würde ich mir vorstellen, dass man darüber informiert wird und dass man dann in einen Wartebereich kommt, vielleicht wo man nicht nur Zeitschriften findet, sondern wo man auch unter Umständen gleich informiert wird über bestimmte Gesundheitsprobleme, die gerade aktuell diskutiert werden oder zur Grippezeit, dass ich da gleich etwas höre, wie ich mich vielleicht schützen kann vor aktuellen Gesundheitsproblemen. Und ich würde mir dann wünschen, dass ich zu einem Arzt komme, der auch daran interessiert ist, was ich habe. Da kann ich mich an Wilm anschließen, der sich für mich interessiert, der mich danach fragt, der mich aussprechen lässt und der daran interessiert ist, mit mir zusammen mein Gesundheitsproblem zu lösen.
Sie sind keine Medizinerin, Sie sind Gesundheitswissenschaftlerin. Schwerpunkt Versorgungsforschung, Pflegewissenschaft. Was bedeutet das?
Wir interessieren uns dafür, wie die Versorgung organisiert ist und wie Menschen, die ein Problem haben, ein Gesundheitsproblem haben und auf Versorgung angewiesen sind, an die richtige Versorgung zur richtigen Zeit kommen. Das ist ein besonders wichtiges Thema bei chronischer Erkrankung und das ist auch mein Hauptarbeitsgebiet. Und bei chronischer Krankheit hat man in der Regel sehr komplexe Gesundheitsprobleme und auch einen sehr komplexen Bedarf an Versorgung und es ist gar nicht einfach, sich im Versorgungswesen zurechtzufinden, die richtige Adresse zu finden und an der richtigen Adresse auch die richtige Versorgung zu bekommen, die richtige Behandlung zu bekommen, aber auch zu sehen, wenn ich zum Beispiel hilfebedürftig bin, pflegebedürftig bin am Ende und auf andere Versorgungsmaßnahmen angewiesen bin, wie ich dann ein richtiges Versorgungspaket geschnürt bekomme. Pflegewissenschaft wiederum ist noch ein damit zusammenhängendes Gebiet, aber auch ein anderes Gebiet. Wir haben vor gut 20, 25 Jahren international verspätet, auch in Deutschland, mit der Akademisierung der Pflege begonnen und Pflegewissenschaft eingeführt. Und ich gehöre zu denjenigen, die einen der ersten geschaffenen Lehrstühle wahrgenommen haben bis vor kurzer Zeit und die dieses Gebiet in Deutschland aufgebaut haben.
Und wer hat da bei Ihnen studiert genau?
Bei mir haben Pflegende studiert. Wir haben in Bielefeld eine Besonderheit. Wir haben bis jetzt keinen eigenen Pflegestudiengang. Daran basteln wir gerade. Wir haben einen Schwerpunkt in unserem gesundheitswissenschaftlichen Studiengang oder auch Public Health Studiengang mit dem Schwerpunkt Pflege. Bei mir studieren, wie gesagt, Pflegende. Bei mir studieren aber auch Menschen, die aus anderen Fachgebieten kommen. Denn dieser Studiengang ist ursprünglich als sogenannter postgradualer Studiengang angelegt gewesen. Heute ist es ein Masterstudiengang. Man hat also vorher ein Studium abgeschlossen. Idealerweise ein Pflegestudium.
Stefan Wilhelm, Sie sind auf der einen Seite eben Universitätsprofessor und da Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin und dann sind Sie aber, Sie haben es ja auch selber schon gesagt, Hausarzt mit eigener Praxis in Köln seit 20 Jahren. Ist das üblich, dass ein Professor noch seine eigene Praxis hat?
Naja, in den anderen Fachgebieten an der Universität, nehmen Sie jetzt mal den Internisten, den Gastroenterologen, also den Magen-Darm-Spezialisten, der hat ja auch seine Stationen, wo er seine Visiten macht, auch wenn er der Direktor der Klinik ist. Und so haben die Allgemeinärzte, die die Lehre an der Universität vertreten und das Fach eben akademisch auch in der Forschung vertreten, idealerweise auch weiterhin den Bezug zu der Basis, zu ihren Patienten. Denn nur das, was man mindestens mehrfach in der Woche lebt, das kann man auch authentisch lehren und beforschen.
Und bei der Ausbildung Ihrer Studentinnen und Studenten, wie weit spielt denn da überhaupt eine Rolle, abgesehen natürlich von dem rein fachlichen, dass Sie Krankheiten erkennen können, auch behandeln können, aber wie weit spielt denn eine Rolle, dass Sie auch das Individuum, das da als Kranker vor Ihnen sitzt, behandeln können? Also wie weit werden Sie in kommunikativen Fähigkeiten, um das mal so zu nennen, geschult oder sensibilisiert?
Da gibt es in Deutschland eine sehr erfreuliche Entwicklung. Gehen wir 20 Jahre zurück, da war das Thema Kommunikation in der Ausbildung der angehenden Ärztinnen und Ärzte, genauso wie in der Ausbildung auch der Pflegenden oder der Physiotherapeuten, sicherlich ein unterbelichtetes Thema. Es wurde mehr die apparative Diagnostik, das Wissenschaftliche, das biochemische, naturwissenschaftliche in den Vordergrund gestellt. Das ist in den letzten 20 Jahren besser geworden. Es gibt an sehr vielen Universitäten Bemühungen, Kommunikation durch das gesamte Studium hindurch als einen roten Faden den Studierenden näher zu bringen. Aber bis diese jungen Ärztinnen und Ärzte dann mal in der Praxis ankommen, dauert es natürlich viele, viele Jahre. Das heißt, die Früchte dieser Entwicklung einer besseren Ausbildung zu kommunikativeren Ärztinnen und Ärzten, die werden wir erst in einigen Jahren ernten können.
Also das heißt, da ist noch wirklich so ein bisschen sowas, wie das früher klischeehaft war, der Halbgott in Weiß, mit dem ich nicht so richtig normal reden kann. Ist da noch was übrig geblieben?
Ich glaube, bei den jüngeren Kolleginnen
und Kollegen. Bei den jüngeren nicht, aber bei den Älteren.
Bei den Älteren möglicherweise ja. Und es gibt ja auch immer noch vielleicht auch eher ältere Patientinnen und Patienten, die das auch möchten. Jeder Arzt, jede Ärztin bekommt die Patienten, die er verdient. Und umgekehrt, jeder Patient bekommt den Arzt, den er verdient. Das passt dann auch zusammen.
Doris Schäfer, Sie gehören einer Expertengruppe an, die einen nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz erarbeiten soll. Was heißt das genau?
Sie hat den Plan schon erarbeitet.
Hat sie schon? Ich bitte um Nachsicht.
Sie hat ihn erarbeitet und vor einem Jahr fast, gut vor knapp einem Jahr vorgestellt. Was heißt das? Wir haben eine Untersuchung durchgeführt, im Anschluss an eine europäische Studie zur Gesundheitskompetenz, also dazu, wie die Bevölkerung mit gesundheitsrelevanter Information, also Gesundheitsinformation, aber auch Krankheitsinformation umgehen kann, wie sie sie finden kann, wie sie sie versteht, wie sie beurteilen kann und wie sie sie verwendet im alltäglichen Handeln. Und da haben wir festgestellt, in der europäischen Untersuchung schon, Deutschland steht nicht gut da. 46% der deutschen Bevölkerung hatten in dieser Studie eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz oder auch eine niedrige Gesundheitskompetenz. Aber Deutschland hatte damals nur mit Nordrhein-Westfalen als Bundesland teilgenommen. Wir haben diese Studie für Deutschland wiederholt. Und siehe da, die Gesundheitskompetenz war in unserer Studie noch bescheidener. 54,3% der deutschen Bevölkerung hat eine eingeschränkte Gesundheitskompetenz. Das ist das zentrale Ergebnis dieser Studie. Und das ist mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und das ist besorgniserregend. Da haben wir ein echtes Public Health Problem, also ein echtes auch gesundheitspolitisches Problem. Und deshalb haben wir uns danach gefragt, hier müssen wir etwas tun. Was können wir tun? Das kann man nicht so hinnehmen. Hier ist sozusagen hier ist politisches Handeln auch gefragt. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen einen nationalen Aktionsplan. Das hatten andere Länder schon vor uns getan, ungefähr 9 damals. Inzwischen sind es noch ein paar mehr. Und wir haben ein Expertengremium berufen, jenseits der Politik. Wir sind eine zivilgesellschaftliche Initiative und haben diesen nationalen Aktionsplan entwickelt, mit dem wir sozusagen ein Programm vorlegen für unterschiedliche Bereiche, wie die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in Deutschland verbessert werden kann.
Und was ist da das Wichtigste?
Das ist jetzt schwierig, weil wir haben insgesamt 15 Empfehlungen.
Nein, die kriegen wir jetzt nicht hin.
Nein, das weiß ich, ich weiß.
Das Allerwichtigste.
Das weiß, mit Blick auf unser Thema vielleicht. Also wir haben 15 Empfehlungen, wie gesagt, viele beziehen sich auf das Gesundheitssystem. Und ganz zentral ist uns, dass wir zu einem kommunikationsfreundlicheren Gesundheitssystem kommen und auch zu einer besseren Kommunikation, nicht nur zwischen Arzt und Patient, das ist uns sehr wichtig auch, aber eben auch generell zu einer besseren Kommunikation zwischen den Gesundheitsberufen, auch den medizinischen Fachangestellten, aber auch der Pflege, auch der Physiotherapie, Ergotherapie und so weiter und so fort mit den Patienten.
Hans-Joachim Antweiler aus Wadsee in Bayern hat die 0800-2254-2254 angewählt. Guten Morgen, nein, ich muss sagen, grüß Gott, Herr Antweiler.
Ja, grüß Gott, guten Morgen. Das Patienten-Arzt-Verhältnis wird dann heilsam sein, wenn beide sich vor Augen führen, dass sie eine Einheit von Geist, Seele und Körper sind und dass der Symptomträger nicht wie in einer Autowerkstatt einfach repariert werden will und kann, sondern Krankheit kommt von Kränkung. Und worin besteht die Selbstverletzung, mangelnde Selbstliebe oder wo war ich zum Leben hin zu allen Aspekten feindselig, also wiederum nach außen kränken? Das ist mein Verständnisansatz und den lebe ich auch mit meiner Hausärztin.
Und haben da gute Erfahrungen mitgemacht?
Ja.
Und haben Sie da im Laufe der Jahre auch einen Einstellungswandel möglicherweise? Ist das die erste Ärztin, mit der Sie überhaupt zu tun hatten oder waren Sie im Laufe Ihres Lebens bei verschiedenen Ärzten?
Also ich habe mal 2 Gedichte geschrieben, die hat sie zwischen Landkarten von Nervensystem und Knochen gehängt, weil ich hingehe und sage, hier habe ich wohl die Harmonie des Lebens verletzt, unbewusst. Und jetzt trage ich hier den Hilferuf im Körper und dass sie mich darin begleitet. Und so in der Art, gut, einmal hatte ich eine Darmverstimmung, da waren dann auch Tabletten notwendig. Nur ich habe dann die Übersäuerung, die ja auch im seelischen Stress und Angst, habe ich den Kaffeekonsum zurückgenommen und den basischeren Tee genommen. Also Ausgleich und Harmonie und nicht einfach das Symptom muss weg und dann bin ich erfolgreich, wenn das Symptom weg ist, sondern den ganzen Menschen als Einheit sehen.
Herr Antweiler, ganz herzlichen Dank. Ja, Stefan Wilhelm, Einheit von Geist, Seele und Körper. Ist das wirklich so, wenn ich jetzt als, ich wäre jetzt Ihr Patient, Sie sind mein Allgemeinmediziner, stellen wir uns mal vor, ich würde jetzt in Köln leben. Haben wir dann wirklich, müssen wir, damit wir möglichst gut miteinander klarkommen, müssen wir da diese Einheit von Geist, Seele und Körper haben?
Naja, die moderne Medizin arbeitet schon vor dem Hintergrund des biopsychosozialen Modells. Das heißt, wir versuchen die biologischen, die seelischen und die Umweltbedingungen gemeinsam zu sehen. Herr Antweiler hat für sich das Glück, dass er eine Ärztin gefunden hat, mit der er offensichtlich so eine gemeinsame Einheit findet. Das ist eine wunderbare Voraussetzung für eine gute Ärztin-Patient-Beziehung. Wir erwarten schon von den Ärztinnen und Ärzten, dass sie offen sind für diese Aspekte. Mal steht dann das Körperliche mehr im Vordergrund, wenn ich mir das Knie gestoßen habe und das Knie dick ist. Aber mal steht in der nächsten Konsultation der seelische Aspekt im Vordergrund, wenn ich Stress auf der Arbeit habe und mit Kopfschmerzen zum Arzt komme. Also eine Offenheit auf beiden Seiten muss da sein. Und wir hören bei Herrn Antweiler, dass er für sich selbst da auch offen ist. Das ist schön, dass wir die Sendung gleich beginnen mit Erwartungen auch an die Patienten. Die Patienten müssen ja auch etwas zu einer guten Kommunikation beitragen.
Ja, und wie realistisch ist das? Weil das klingt ja jetzt auch wirklich dann nach einem ganz speziellen Zeitansatz, nach einem Engagement auch des Arztes oder der Ärztin, oder?
Ein bisschen Zeit muss man sich nehmen, will man sich als Arzt auch nehmen, damit die Arbeit auch Freude macht. Ja, aber diese Schreckensvorstellung, wenn Patienten erstmal anfangen zu sprechen, dann finden sie kein Ende und deswegen muss ich sie sofort unterbrechen. Das ist eine Fehlvorstellung. Wir wissen, wenn wir die Patienten zu Beginn eines Gesprächs aussprechen lassen, ihre Sorgen einmal auf den Tisch legen lassen, dann ist das Gespräch insgesamt kürzer, als wenn es gewesen wäre, wenn wir nicht unterbrochen hätten.
Ja, das ist schon ein wichtiger Hinweis. Ich glaube, der Beitrag zeigt uns aber noch etwas anderes. Patienten haben immer eine eigene Krankheitsvorstellung oder auch Krankheitstheorie oder Gesundheitstheorie. Die ist ja jetzt hier sehr prägnant gewesen und wichtig für die Kommunikation mit einem Arzt oder auch einer anderen Gesundheitsprofession ist immer, dass ich diese Vorstellung eigentlich mir vergegenwärtige und sensibel genug bin, um diese Vorstellung auch abzurufen, weil ich muss mit ihnen arbeiten.
Und jetzt begrüßen wir Susanne Schmidt aus Löbau. Guten Morgen, Frau Schmidt.
Ja, einen schönen guten Morgen. In die Runde an alle und vielen Dank, dass es mal ein Thema gibt, was mir schon lange auf der Seele brennt. Ich bin der Meinung, dass, also wohlgemerkt, ich möchte nicht Mediziner sein, ich möchte nicht Arzt sein und Hut ab für das, was sie im Studium mit alles lernen. Aber vielleicht ist es mal wichtig zu sagen, kann man wirklich von mir verlangen, wenn ich krank bin und zum Arzt komme, dass ich in der Lage sein muss, vorher noch zu wissen, an was muss ich alles denken, was muss ich den Arzt fragen und was wäre jetzt für ihn wichtig? Was ich sagen will, ist, muss wirklich ich als Kranke, die ich doch eigentlich eingeschränkt bin, ich denke jetzt besonders an meine Migräneattacken, die ich hatte, muss ich in der Lage sein, mich in den Arzt reinversetzen zu können? Ein Kranker kann doch nie so logisch denken. Er kommt erstmal mit Angst hin, er kommt mit Einschränkungen hin. Und weshalb ich das auch besonders sagen will, ich hatte mal meinen Fuß verstaucht. Da bin ich zum Röntgen gegangen und weil das Röntgen nicht so schnell dort ging, in der Zwischenzeit aber ein Arzt mich aufgehoben hat, was ich ja nicht gehört habe, bin ich vom Röntgen zurückgekommen, da kam mir die Anmeldungsfrau entgegen und hat mich, mit Verlaub, entschuldigen Sie den Ausdruck, zusammengeschissen, warum ich nicht schon beim Arzt drinne bin. Und ich dann gesagt habe zu ihr, entschuldigen Sie bitte, aber Sie wissen schon, dass ich hier mit Kranken zu tun habe. Da habe ich als Antwort gekriegt, wir sind auch krank. So, da war das Thema, da hat sie sich umgedreht, ist gegangen und ich stand nur da.
Du bist Schäfer.
Ich finde ja. Das nicht in Ordnung, diesen Umgang mit dem. Man kann doch wirklich, ich bin wirklich ein Mensch, der sich schon versucht, in Ärzte reinzuversetzen. Mhm. Aber ist das nicht irgendwo nicht gerecht?
Das wird Doris Schäfer jetzt versuchen zu erklären, Frau Schmidt. Ganz herzlichen Dank.
Ja, Frau Schmidt, Sie sprechen mir aus der Seele. In der ganzen Diskussion um den autonomen Patienten vergessen wir manchmal, dass der autonome Patient aber auch ein Patient ist, das heißt, dass er krank ist. Und ich gebe Ihnen völlig recht, dass wenn man krank ist, dass man eingeschränkt ist und dass man das Recht darauf hat, dass andere auf diesen Zustand Rücksicht nehmen. Nochmal, dass sie sensibel genug sind und darauf eingehen. Und aus meiner Sicht ist das ein wichtiger Hinweis auch nochmal dafür, wie wir Kommunikationsfähigkeit vermitteln müssen und wie wir die Kommunikation im Alltag verändern müssen. Ich meine, dass wir damit beginnen müssen, ich wiederhole es, weil ich es wirklich wichtig finde, dass wir die Sensibilität für Patienten, für kranke Menschen erhöhen.
Aber jetzt bereite ich mich, wenn ich jetzt nicht, sagen wir mal, so schrecklich gerade im Moment unter bestimmten Symptomen leide. Wenn ich also weiß, ich habe meinen Termin nächste Woche, das ist vielleicht eine längerfristige Behandlung. Wie bereite ich mich da jetzt auf die Kommunikation mit dem Mediziner, der Medizinerin vor, Stefan Wilm? Was würden Sie raten? Wie hätten Sie das gerne, wie ich als Patient zu Ihnen komme und auftauche?
Ich teile die Haltung von Frau Schmidt. Man muss erstmal was vom Arzt der Ärztin erwarten können, dass sie sich auf einen einlässt. Man möchte sich ja anvertrauen, aber im Anvertrauen steckt das Wort Vertrauen eben schon drin. Ich muss als Patient Vertrauen mitbringen für mein Gegenüber, den Arzt. Und ich muss bereit sein als Patient, meine Sorgen, meine Ängste auf den Tisch zu legen. Der Arzt kann sie nicht erraten. Wir trainieren die Ärzte danach zu fragen, was bringt sie wirklich heute zu mir, was belastet sie, welche Sorge haben sie. Wenn der Patient mit Husten kommt, ist seine Sorge, es könnte eine Lungenentzündung sein. Er spricht es nicht an, ich muss es ihn fragen. Aber der Patient muss auch bereit sein, es zu benennen. Also das Vertrauen auf beiden Seiten und die Offenheit auf beiden Seiten wäre ein Wunsch an Patienten. Und ein anderer Wunsch an Patienten wäre Mut. Mut auch zu sagen, ich möchte, dass sie mir zuhören. Ich möchte noch etwas sagen. Mir ist noch etwas wichtig. Bringen Sie das ruhig auf einer Liste, auf Papier mit. Und wenn 7 Punkte auf der Liste sind, dann arbeiten Sie 7 Punkte ab.
Das heißt also, wo manch einer vor zurückschrecken würde, weil er da Hemmungen hat, sich jetzt so ganz offen zu legen, ist gerade das Richtige, um das Vertrauensverhältnis herzustellen, weil der Arzt merkt, mein Gott, der hat jetzt wirklich Vertrauen zu mir?
Die Ärztin ist keine Hellseherin. Offenheit muss auf beiden Seiten da sein, sie muss auch wachsen. Gute Arzt-Patient-Beziehungen sind die, die auch über eine längere Zeit gehen. Zum Hausarzt, zum Nephrologen, zum Rheumatologen, zum Onkologen.
Jetzt müssen wir fragen, Nephrologe und Onkologe, was sind
der
das
Nephrologe
jetzt?
Ist der Facharzt für die Nieren, der Onkologe ist der Facharzt für Krebserkrankungen.
Und unsere 0800 2254 2254 hat angewählt und nun ist zu hören Elke Jäger aus Frankfurt am Main. Guten Morgen, Frau Jäger.
Guten Morgen.
Sie sind dran, Frau Jäger. Sie sind Onkologin.
Jawohl, ich bin Onkologin in Frankfurt und arbeite in einer Klinik. Ich bin seit fast 30 Jahren in diesem Fachgebiet tätig und habe erlebt, dass die Behandlungsmöglichkeiten in der Onkologie sich ja vervielfältigt haben, viel besser geworden sind. Und das, was wir mit Krebs vor 25, 30 Jahren an therapeutischer Hilflosigkeit erlebt haben, hat sich heute sehr gewandelt. Und Patienten können heute maßgeschneiderte Behandlungsmöglichkeiten nutzen, die sich ergeben aufgrund sehr genauer genetischer Profile ihrer Tumoren. Und damit ist natürlich auch die Hoffnung an ein gutes Behandlungsergebnis stark angewachsen. Ich erlebe, um den Gesprächsaspekt jetzt anzusprechen, dass Patienten häufig sehr gut informiert zu mir kommen und all diese Ergebnisse der Gentypisierung bereits mitbringen und auch schon gelesen haben, dass der Computer hier jetzt 25 Behandlungsmöglichkeiten ausgerechnet hat und das ja wunderbar ist und ein Füllhorn von Möglichkeiten ist. Und der Patient geht häufig weg, ohne über das zu sprechen, was ihn eigentlich bewegt, nämlich die Angst. Was machen wir denn, wenn die Behandlung nicht hilft?
Ja, und wie können Sie das auffangen?
Wenn ich das vermute, dass ein Patient sich es versagt, über diese Angst zu sprechen, dann versuche ich das ein bisschen anzutippen und meistens öffnet sich dann ein großes Tor mit einem großen Raum von Gedanken, die sich die Patienten heutzutage angesichts der ja computertechnisch vorberechneten guten Behandlungsmöglichkeiten versagen und häufig denken, wenn ich an das Schlechte denke, ist das ein schlechtes Omen. Ich glaube jetzt nur an das Gute und nur, dass es auch klappen möge unter Nutzung all dieser technischen Möglichkeiten.
Das heißt also, das, wie ich mich als Patient möglicherweise heute auch durch die digitalen Möglichkeiten vorbereiten kann, ist manchmal möglicherweise auch ein bisschen kontraproduktiv?
Also ich glaube, es ist grundsätzlich gut, denn einen gut informierten Patienten kann man natürlich auch sehr sachgerecht informieren. Aber es sollte nicht verloren gehen, die emotionell-seelische Seite der Medaille, dass nämlich jede Krebserkrankung natürlich Existenzängste auslöst. Und wenn die nicht adressiert werden, dann kann man auch keine Wege erarbeiten, die für den individuellen Patienten hilfreich sind. Und wenn man aber über die Angst spricht und überlegt, was kann man man denn tun? Der Körper ist krank und die Seele, die in diesem Krankenhaus jetzt wohnt, muss möglicherweise andere Möglichkeiten finden, im Moment sich wohlzufühlen und trotzdem zu einem genussreichen Leben zu finden, auch im Verhältnis zur Erkrankung. Und wenn man darüber gar nicht spricht, dann kommt man auch nicht an seine Ressourcen. Und da ist die neue, moderne Medizin genauso individuell wie jetzt zum Beispiel bei der markergenauen Therapieentscheidung. Jeder Mensch ist anders und manchen hilft zum Beispiel, wenn sie sich körperlich betätigen und können über Teilnahme an Sportprogrammen ihre Angst abbauen und erleben, dass der kranke Körper ja doch noch leistungsfähig ist und sogar trainierbar ist. Und diese Patienten finden Freude an körperlicher Bewegung in der Gruppe, zum Beispiel auf Reisen. Und man muss sie hinführen, aber das kann man nur, wenn sie ihre Wünsche und Ängste artikulieren. Und damit bin ich stark beschäftigt und erlebe, dass Patienten, die das schaffen, die diese seelische Seite ansprechen können, einen wesentlich besseren Gesundungsweg haben als Patienten, die das unter Verschluss halten.
Danke, Frau Jäger und Doris Schäfer.
Ja, Frau Jäger, Sie sprechen einen ganz wichtigen Aspekt an. Natürlich reicht es nicht, wenn eine Kommunikation sich nur auf der Sachebene bewegt, schon gar nicht bei existenziellen Themen. Das ist ganz wichtig. Es muss die emotionale Ebene angesprochen werden, aber was wir in unseren Studien auch immer wieder gesehen haben, ist, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, die in der Arzt-Patienten-Kommunikation eben oft nicht angesprochen werden. Das sind die ganzen Herausforderungen, die damit verbunden sind, mit der Frage, wie gehe ich denn nun mit dieser existenziellen Krisensituation, die entsteht, wenn ich eine solche schwerwiegende Diagnose höre, um. Aber wie gehe ich überhaupt auch dann weiter mit der Krankheitssituation in meinem Leben um? Und dazu gehören sicherlich auch die Ängste, dazu gehören aber auch Umstellungen im Alltag, dazu gehört, dass ich mir eine ganze Reihe an Identitätsfragen stelle und so weiter und so fort. Und insofern ist es sehr wichtig, was Sie hier angesprochen haben. Das muss unbedingt adressiert werden, weil sonst ist der Patient allein damit.
Und nun begrüße ich Hannes Fritsch aus Meißen. Guten Morgen, Herr Fritsch.
Ja, schönen guten Morgen.
Sie Hallo? Haben das Wort.
Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Die Frau Jäger, die habe ich jetzt bloß im Abriss noch gehört, die hat mir sehr aus der Seele gesprochen, weil sie hat ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Ein Patient ist nicht nur körperlich krank, er ist auch seelisch krank. Und das seelische Gleichgewicht ist nach meinem Erfahrungsschatz, und ich habe schon sehr viele Krankheiten durchleben müssen und noch am eigenen Leibe, das seelische Gleichgewicht und das körperliche, das spielt eine ganz große Rolle.
Ja.
Im Gesundungsprozess und auch im Vertrauensprozess.
Aber Herr Fritsch, welche Erfahrungen haben Sie denn dann mit den Ärzten, die Sie aufgesucht haben, gemacht?
Das wollte ich jetzt gerade erwähnen. Und zwar Gott. Ist jetzt bei mir ein onkologisches Problem aufgetreten, Prostata. Und dort muss ich sagen, der Arzt meines Vertrauens, wo ich bisher seit Jahren in Behandlung bin, hat mich dort in seiner Praxis zutiefst enttäuscht. Und zwar dahingehend, dass ich das Gefühl habe, dass ich nur noch Patient bin, der abgerechnet wird. Und auf der anderen Seite habe ich glücklicherweise, aber durch seine Initiative und weil ich das gewünscht habe, eine Überweisung nach Dresden bekommen in die Uniklinik auf die Station S2. Und dort habe ich das Gefühl gehabt, ich komme als Patient an. Ich werde aufgenommen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin freundlichst behandelt worden. Ich bin super betreut worden dort. Komme aus dem Krankenhaus wieder. Muss erleben, dass ich die Ärzte dort hatten angewiesen, dass ich weiterhin Blutverdünner spritzen sollte, wegen meiner Herzkrankheiten. Komme ich in die Praxis und will Spritzen aufs Rezept holen. Da entscheiden die Schwestern am Dresden in der Diskussion, was ich bekomme und wie viel ich bekomme. Und da habe ich gedacht, wo bin ich denn hier? Und das gleiche Gefühl war dann in der Arztsprechstunde, 5 Tage später, wurde ich auch gefragt, wieso ich bei ihm Spritzen für meine Blutverdünnung auf Rezept haben wollte. Das könnte doch auch mein Hausarzt machen. Ich sage, aber Herr Doktor, Sie haben mich doch eingewiesen. Die Behandlung ist durch Sie so initiiert worden. Also muss das auch von Ihnen weiter betreut werden. Ja, wenn er das abrechnen kann, dann schon. Aber nicht, wenn es auf sein Budget geht. Und das ist für mich ein Sachverhalt, wenn solange wie die Patienten als Kostenfaktor irgendwo in Erscheinung treten und behandelt werden, ist die Medizin und der gute Wille der vielen Ärzte und Pfleger, die es noch, wie Gott sei Dank gibt, ist sehr gefährdet.
Danke, Hannes Fritsch. Da sind jetzt ja zwei Extreme aufgemacht worden, Stefan Wilm.
Herr Fritsch spricht das Thema an, dass unser Gesundheitswesen natürlich immer auch ein kommerzielles System ist. Und das ist so. Dieser Herausforderung müssen wir uns als Ärztinnen und Ärzte, als Pflegende, als Patientinnen und Patienten stellen. Aber ich wünsche Herrn Fritsch den Mut, zum einen diesem Arzt, der ihn so tief enttäuscht hat, das auch mal zurückzumelden. Ich glaube, der Arzt hat ein Recht darauf, das zu erfahren, wie er beim Patienten ankommt. Den Mut wünsche ich ihm. Und ich wünsche ihm auch den Mut, dann sich einen Arzt zu suchen, der besser zu ihm passt, bei dem er sich wohler fühlt. Denn Frau Jäger hat schon darauf hingewiesen, es gibt gute Studien, Evidenz, also Daten aus internationalen Studien, dass eine gute Kommunikation tatsächlich auch heilen kann. Heilende Worte funktionieren tatsächlich.
Vielleicht hat der Herr Arzt von Hannes Fritsch aus Meißen ja jetzt hier auch zugehört in unserer Sendung im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema, wie können Ärzte und Patienten besser miteinander reden. Monika Palatek aus Karlsruhe begrüßen wir nun. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Anmerkung zu machen. Und zwar, also ich kenne Ärzte ziemlich gut durch meinen Beruf. Ich bin Logopädin und systemische Therapeutin und durch meine Familie. Ich habe viele Ärzte in der Familie, aber auch als Patientin. Und ich wollte jetzt ein Beispiel für eine Kommunikation mal ansprechen, was ich neulich erlebt habe bei meinem Orthopäden. Da bin ich reingekommen. Ich bin begrüßt worden, ich bin gut untersucht worden und dann meinte er, ja, also er könne jetzt noch nicht sagen genau, was es ist, also da müsste man ein MRT machen. Und dann
Was muss er machen?
Ein MRT, also eine Untersuchung, eine radiologische Untersuchung. Und dann hing das Gespräch, er sprach weiter darüber, was es alles sein könnte und hat mir da sämtliche Szenarien aufgemalt, was es alles Schlimmes sein könnte. Und ich hing in dem Gespräch noch daran, dass ich gedacht habe, ja und, MRT, macht man das jetzt gleich anschließend oder muss ich da irgendwo noch hingehen? Und konnte gar nicht mehr zuhören. Und bin dann aber da wieder reingegangen, habe gesagt, ja und was ist denn jetzt mit dieser Untersuchung? Und dann kam er aus seinem Monolog raus und hat gesagt, ja, da müssen Sie zum Radiologen und wir haben auch Adressen. Und ich habe dann gemeint, ja, Sie wissen doch noch gar nicht, was es ist. Wir können es ja erstmal abwarten. Und dann sagte er, ja, er hofft auch nicht, dass es das ist. Und das fand ich dann total menschlich. Und ich habe mir so hinterher auch überlegt, ich glaube, dass oft die Mediziner sehr auf der Informationsübergabe sind, also auf diesem auf dieser sachlichen Ebene, dass sie ihr Wissen vermitteln wollen dem Patienten und aber diese emotionale Ebene eben vernachlässigen. Und sich in dem Moment gar nicht bewusst sind, dass sie, wenn sie zum Beispiel sämtliche mögliche Diagnosen diskutieren mit dem Patienten, dass das erstmal Angst erzeugt. Und bei mir jetzt nicht, weil ich kenne die Ärzte ja inzwischen recht gut. Aber ich finde, das ist immer so ein Punkt, wo ein Arzt in einem Gespräch nicht dranbleibt, sondern sein sozusagen das, was er an Informationen loswerden will, weiter vermittelt und der Patient da so stehen bleibt und nicht mitkommt.
Das geben wir jetzt gleich mal weiter. Ganz herzlichen Dank geben wir weiter an unseren Allgemeinmediziner Stefan Wilm.
Ja, Frau Palatek hat das sehr schön beschrieben bereits. Das Problem liegt darin, dass Ärzte Informationen weitergeben wollen, müssen. Patienten erwarten das auch, aber dass es dabei eben nicht stehen bleiben kann. Und Frau Palatek hat gesagt, sie fand den Arzt dann an der Stelle plötzlich total menschlich. Auch das ist eine Erkenntnis. Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, auch Logopädinnen und Logopäden sind auch Menschen. Und kommunizieren in ihrer Rolle genauso wie andere Menschen auch. Und wenn wir Ärztinnen und Ärzten angehenden Pflegerinnen und Pflegern beibringen, diese emotionale Komponente gleichberechtigt in so einem Gespräch wahrzunehmen, dann gelingt zukünftig Kommunikation zwischen Professionellen und Patienten besser. Aber Frau Palatek hat eben auch den entscheidenden Punkt gebracht. Sie hat interveniert, sie hat an der Stelle gesagt, hören Sie mir mal kurz zu, ich habe da noch eine Frage. Und diesen Mut wünsche ich mir von Patienten.
Jochen Müller begrüßen wir nun. Guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, Herr Müller. Ah!
Herr Müller, Sie müssen Ihr Radiogerät im Hintergrund jetzt bitte etwas leiser stellen.
Ja, das habe ich leise gestellt.
Jetzt sind Sie dran.
Herr
Müller, wir hören immer noch den Hall Ihres Radiogerätes. Könnten Sie das vielleicht ganz leise machen?
Besser?
Jetzt sprechen Sie exzellent. Bitte, Sie sind dran.
Eine Frage an den Professor Willen. Wenn man ein studierter Sportler ist, dann will man ja erst einmal wissen, wenn ein Problem da ist, beziehungsweise ob man überhaupt ein Problem hat, es zwickt ja irgendwo, oder?
Ja.
Da können Sie zustimmen.
Ja.
Gut. Jetzt sehen wir natürlich hier, ich muss jetzt ein bisschen ausholen, als Arzt möchte man natürlich immer auch ein bisschen was verdienen, oder?
Es ist ein Beruf wie jeder andere. Ich muss meine Angestellten bezahlen und meine Kinder ernähren.
Ja, und jetzt ist natürlich so, also als Sportler versteht man viele Sachen relativ einfach. Man macht ja Sport, weil es einem Spaß macht, oder?
Mhm. Herr Müller, ich muss darauf hinweisen, in 5 Minuten kommen die Nachrichten ungefähr. Wir müssen es jetzt etwas zügiger durchziehen.
Ja, genau. Es ist immer nur die Fragen, eben, sind dahingehend eben zu stellen. Als Sportler lernt man viele Sportarten kennen. Man könnte jetzt sagen, man boxt mal oder man macht dann eher friedliebende Sportarten. Man könnte auch Tai Chi machen oder Yoga.
Herr Müller, wir haben jetzt einen Mediziner, mit dem Sie sich unterhalten. Wir haben jetzt noch 4 Minuten bis zu den Nachrichten. Ich muss Sie bitten, dass Sie vielleicht jetzt die Fragen an den Mediziner stellen. Seien Sie mir nicht böse, wir haben hier keine Sportsendung heute.
Ja, genau, okay. Ich hatte da eben vorher was gehört mit Geist, Seele, Physis. Das ist die sogenannte Einheit. Teilen wir da den Menschen nicht schon zu sehr ein, in welchem Bereich er da behandelt werden soll? Weil Geist, das hat ja früher mal der Pfarrer gemacht, oder?
Früher, und das ist uns zum Teil verloren gegangen, das suchen die Menschen jetzt möglicherweise woanders in Kursen, in denen es dann um Geisterleben geht. Sie sprechen die Einheit an und ich wünsche Ihnen als Sportler, dass Sie sich dann in der sportlichen Aktivität auch als Einheit begreifen. Das Glück ist nicht jedem Menschen gegeben. Es gibt Menschen, die Teile ihrer Einheit nicht wahrnehmen können. Es gibt Menschen, die ihre Gefühle nicht so recht wahrnehmen. Es gibt Menschen, die kein Körpergefühl haben, so wie Sie als Sportler. Sie haben gutes Körpergefühl, andere Menschen nicht. Und die Aufgabe von guten Ärztinnen und Ärzten, guten Sporttherapeutinnen und Sporttherapeuten wäre dann, den Menschen da ein Stück zu helfen, das wiederzufinden. Die Menschen sind aber verschieden. Ich glaube, wir müssen auch lernen, mit dem begrenzten Kompetenz, dem begrenzten Vermögen von Menschen umgehen zu lernen.
So, Herr Müller, jetzt sind Sie wieder dran. Herr Müller?
Ja, mit dem Seelenheil, da habe ich mich auch schon beschäftigt, weil es natürlich so ist, es gibt ja viele Filme und es war vor Jahren einmal, da hat es einen netten Film gegeben. Ein guter Schauspieler hat den dann auf einem Piratenschiff dargestellt, wo das Seelenheil denn hingehen kann.
Okay, wo das Seelenheil jetzt hingehen kann, das wird uns, weil jetzt drohen die Nachrichten wirklich. Ganz herzlichen Dank, Herr Müller. Stefan Wilhelm, wo kann das Seelenheil hingehen?
In die Beziehung. Patient, Arzt, pflegender Arzt, Logopäden, Arzt. Kommunikation ist immer eine Beziehung zwischen Menschen und die Menschen müssen gemeinsam schauen, wo ihr Anliegen gemeinsam ist und da spielt die Seele eine Rolle.
Doris Schäfer, jetzt frage ich mal die Gesundheitswissenschaftlerin, weil wir reden natürlich jetzt hier über unglaublich emotionale Aspekte, das sind ja wichtige Sachen, die Herr Müller angesprochen hat. Also ich fand auch schön, dass wir jetzt hier ja wirklich so eine Art Dialog, Kommunikation auch zwischen Arzt, Mediziner, potenziellen Patienten mitbekommen haben. Aber welche Rolle spielt sowas denn für Ihre Arbeit als Gesundheitswissenschaftlerin?
Das Seelenheil oder die dahinterstehende Frage
Emotionen,
des Vertrauens?
Emotionen, Vertrauen, all das, was auf dieser Basis
ist. Das ist zentral
ist.
Für die Kommunikation. Wir haben gerade eine neuere Befragung durchgeführt von chronisch Kranken. Und wann immer man sie fragt, was ist für euch wichtig für die Kommunikation oder für die Beziehung zum Arzt, es ist Vertrauen. Das möchten sie entfalten können, das möchten sie haben können. Und dann finden sie auch ihr, worüber eben gesprochen wurde, ihr Seelenheil darin aufgehoben.
Und da ist, Sie haben vorhin ja auch unterschiedliche Länder genannt, wo die Bundesrepublik steht im Vergleich mit anderen Ländern. Gibt es da, wenn wir jetzt über Gesundheitskompetenz reden, gibt es da irgendwie ein Nachbarland oder ein anderes europäisches Land, was wirklich führend ist, was beispielhaft sein könnte für uns?
Ja, die Niederlande. Die Niederlande und ich würde auch sagen Kanada. Ich habe mich sehr viel in Kanada umgetan. Was wir dort sehen, ist in der Tat, dass überall mehr Zeit für Kommunikation eingerichtet wird. Also mehr Raum gegeben ist für Kommunikation und auch andere Rahmenbedingungen bestehen. Vielleicht können wir darüber gleich sprechen.
Genau, nach den Nachrichten. Das war jetzt Doris Schäffer, die Gesundheitswissenschaftlerin an der Universität Bielefeld. Heute gemeinsam unser Gast mit Stefan Wilm, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universität Düsseldorf und allgemein praktizierender Arzt in Köln. Und unsere Frage heute, wie können Ärzte und Patienten besser miteinander reden? Schildern Sie Ihre Erfahrungen, Ihre Wünsche, Ihre Hoffnung, egal aus der Sicht des Patienten oder aus der Sicht des Mediziners und seiner unterstützenden Helfer. Und Georg Weitzel aus Marburg darf ich nun begrüßen. Guten Morgen. Nee, Harburg, Entschuldigung.
Nee, Marburg.
Marburg ist doch richtig. Entschuldigung. Herr Weitzel, Sie sind dran.
Schönen guten Morgen. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe gruseliger Erlebnisse aufzählen, die ich in Arztpraxen gehabt habe, aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich werde mich daher auf das konzentrieren, was ich am wichtigsten finde. Und da meine ich die ganze Arztpraxis und nicht nur das engere Arzt-Patienten-Gespräch im ich habe da relativ schlimme Erlebnisse, und zwar flächendeckend. In fast allen Facharztpraxen, die ich kennengelernt habe in letzter Zeit, gibt es eine nahezu Unerreichbarkeit über Telefon. Die Arztpraxen sind überlastet, es wird viel angerufen, klar. Und der schlimmste Fall, den ich erlebt habe, ist... dass ich nur erreichen konnte, indem ich hinging. Die hatten den Ton ausgestellt und das nur über Lichtsignal, die Anrufe. Und so konnten die Zahnhelferinnen also da sehr entspannt sein und das relativ willkürlich entgegennehmen, wann sie Zeit hatten. Man musste teilweise eine halbe Stunde warten, bis man überhaupt eine Chance hatte, ranzukommen.
Am Telefon?
Ich möchte anregen, dass ja dringender Handlungsbedarf ist und dass da dringend weitere Kanäle aufgemacht werden müssen, nämlich dass man per E-Mail oder was reinkommt und zumindest kurze Anfragen stellen kann. Das ist flächendeckend nicht der Fall. Es ist ein riesiger... Defizit derzeit.
Ja.
Eine zweite Sache ist die, auch die Organisation der Arztpraxen betreffend. Man muss gerade bei Fachärzten wochenlang warten, bis man überhaupt rankommt. Und wenn man dann einen Termin hat und sich freut, also ja, jetzt geht's endlich, man hat ja auch Handlungsdruck und ja, als Patient auch ein paar Ängste, die man so mit sich führt, kriegt man trotzdem keine Gelegenheit reinzukommen, weil man wird, trotzdem man einen festen Termin hat, noch eine Dreiviertelstunde auf die Wartebank geschickt, ohne dass kommuniziert wird, dass da jetzt wirklich ein ganz dringender Notfall gewesen wäre. Das halte ich für absolut abschreckend. Also solche Arztpraxen, die verlasse ich ganz schnell wieder. Und man hat hat es schwer, also mittlerweile, also da Glück zu haben, also und mit einer funktionierenden Arztpatienten Nixus tatsächlich aufzuwarten, weil auch ganz viele Ärzte Schwierigkeiten haben, also auf gleicher Augenhöhe und die Leute ernst nehmen.
Herr Weizen, lassen Sie uns doch diese beiden ganz konkreten Aspekte jetzt vielleicht mal ansprechen. Ganz herzlichen Dank. Das erste ist also die Erreichbarkeit. Ist das wirklich so, dass nicht jede Praxis inzwischen E-Mail-mäßig erreichbar ist, Doris Schäffer?
Nein, ich kann die Erfahrung von Herrn Weizel teilen, als Patientin und als Wissenschaftlerin, muss ich sagen. Aber ich selber mache auch immer wieder die Erfahrung, dass wenn Sie versuchen, eine Arztpraxis zu erreichen, telefonisch, dass es sehr, sehr schwierig ist.
Ja, aber haben nicht alle eine E-Mail heutzutage?
Mag sein, dass alle eine E-Mail haben, aber nicht alle sind per E-Mail erreichbar. Wenn man per E-Mail kontaktieren kann, erleichtert sich die Kommunikation natürlich ungeheuerlich. Weil man kann schreiben und sozusagen die Verpflichtung, eine Antwort zu geben, liegt dann nicht mehr auf meiner Seite. Ich habe zum Teil, ich muss Ihnen das erzählen, ich habe zum Teil mit 2 oder 3 Telefonen da gesessen und die alle gleichzeitig geschaltet, um bei einem Arzt durchzukommen. Das ist wirklich ein Problem in Deutschland. Und es ist ja auch so, dass das Telefon dann benutzt wird oder das Telefon daneben gelegt wird, weil man gerade in der Interaktion mit jemandem ist. Das ist ja alles verständlich. Aber sicherlich wartet hier ein Problem, das man, glaube ich, auf andere Art und Weise organisatorisch lösen könnte. Vielleicht kann Herr Wilm gleich was dazu sagen. Aber hier haben wir ein Problem, das muss man anders angehen und anders organisieren. Und in den heutigen Zeiten, wo wir so viel über Digitalisierung sprechen, scheint es mir selbstverständlich zu sein, dass man eine Arztpraxis per E-Mail erreichen können muss. Und das ist nicht durchgängig der Fall. Das zweite Problem finde ich genauso interessant. Und sicherlich sollte Herr Wilm dazu auch etwas sagen aus der Binnenperspektive. Ich möchte einen anderen Aspekt reinbringen. Wir sind in Deutschland immer noch sehr stark bei einem Modell, das in vielen anderen Ländern abgelöst wurde. Wir haben noch sehr viele Einzelpraxen. Und in der Einzelpraxis ist es sehr oft so, dass wenn, vor allen Dingen, wenn ein Arzt die Philosophie hat, ich spreche auch mit meinen Patienten, dann müssen die anderen schon mal warten und dann schichtet sich eine Wartezeit auf. Wir haben andere Modelle, wo es auch in Deutschland haben wir natürlich MVZs oder wir haben Gruppenpraxen,
MVZs
sind medizinische Versorgungszentren oder auch Gruppenpraxen, die anders organisiert sind. Aber in anderen Ländern können wir sehen, dass es so etwas gibt wie lokale Gesundheitszentren, wo die Behandlungen, wo ein Patient hinkommt und sagen kann, was er alles braucht, und er braucht unter Umständen mehrere Behandlungen, und die werden nacheinander organisiert, auch in dem Bemühen, das hintereinander zu bekommen, sodass nicht immer wieder überall Wartezeiten entstehen. Denn um das zu vermeiden, gehen Patienten in Deutschland inzwischen manchmal in die Notfallaufnahme, weil sie dann sagen, da sitze ich zwar vielleicht lange, aber ich bekomme alle Ärzte, die ich brauche, auf einmal. Und ich meine, auch hier haben wir eine Herausforderung, wo wir über andere Organisationsmodelle in der medizinischen Versorgung nachdenken müssen. Robuste, patientenfreundliche Organisationsmodelle.
Stefan Wilm.
Andere Organisationsmodelle, die dann auch andere Berufe im Gesundheitswesen in gleichberechtigter Form einbeziehen mit ihren Kompetenzen. Nicht jeder Patient, der in eine Praxis kommt, muss von einer Ärztin, einem Arzt gesehen werden. Sie nannten die Niederlande, die Vereinigten Königreiche, Großbritannien. Dort, wenn sie mit einem Problem kommen, werden sie zum Arzt von einer qualifizierten Krankenschwester gesehen, die mit ihnen gemeinsam entscheidet, ob das ein Problem ist, was sie zwei miteinander bearbeiten können, oder ob es schwerwiegender ist oder komplizierter ist und ein Arzt, eine Ärztin hinzugezogen werden muss. Das würde sicherlich manche Organisationsprobleme von Herrn Weizel lösen. Was wir nicht lösen können, ist Herrn Weizels Problem, dass er, ich sage das jetzt sehr pointiert, pünktlich drankommen möchte, dann aber einen Arzt vorfinden möchte, der viel Zeit für ihn hat. Ich gebe ihm völlig recht. Organisationsprobleme und Kommunikationsprobleme in der technischen Ebene müssen in Deutschland gelöst werden, gar keine Frage. Wenn es eine reine Bestellpraxis ist, kann man auch versuchen, die Termine einzuhalten. Wenn es eine Praxis ist, bei der Sie auch ohne Termin hinkommen können und dazwischen geschoben werden, dann muss auch in meiner Praxis mancher Patient auf mich warten, wenn er zu mir möchte. Und diese Geduld möchte ich dann auch von meinen Patienten erwarten können, denn für ihn, wenn er zu mir reinkommt, nehme ich mir dann genauso viel Zeit, wie er braucht. Und wenn der vorher mehr Zeit brauchte, dann möchte ich auch nicht mit Hinweis darauf, das Wartezimmer ist voll, ich habe keine Zeit für Sie, ein Gespräch unterbrechen müssen. Also wie immer müssen beide Seiten etwas zu diesem guten Verhältnis beitragen.
Jetzt haben wir zwei E-Mails an gespräche@deutschlandfunkkultur.de, die sich beschäftigen auch mit einem Aspekt, den wir noch nicht drin hatten. Und zwar geht es um ältere Menschen. Sabine Ronge schreibt, von unschönen Erfahrungen höre ich bei älteren Menschen, deren Beschwerden aufgrund ihres hohen Alters nicht so ernst genommen werden. In Klammern zitiert wieder das Alter. Das kenne ich aus meiner eigenen Familie, schreibt sie. Und Elli Albrecht weist darauf hin, wenn wir hier sagen in der Sendung, jeder Patient bekommt den Arzt, den er verdient und umgekehrt, dann möchte sie doch zu bedenken geben, dass dies im ländlichen Raum für ältere Menschen überhaupt nicht zutrifft, denn der Patient muss einfach froh sein, wenn er einen Hausarzt findet. Ja, Stefan, wie ist denn da tatsächlich, wenn ich jetzt auf einem kleineren Dorf irgendwo bin und ich habe nur einen einzigen, dann sind natürlich alle schönen Ratschläge, die wir hier geben, im Grunde für die Katz.
Da spricht Frau Albrecht richtig an. Und wenn ich als älterer Mensch nur noch mit dem Rollator unterwegs sein kann, dann kann ich nur eine kurze Wegstrecke zu einem Hausarzt, einer Hausärztin gehen. Und dann wünsche ich Frau Albrecht, dass sie vor Ort jemanden findet, mit dem sie dann auch zurechtkommt. Das Problem ließe sich nur lösen, indem wir in Deutschland doch viel mehr investieren in eine Primärversorgung, mehr Hausärzte, in die flächendeckende Versorgung, mehr andere Gesundheitsberufe, in eine gemeinsame professionelle Versorgung von den Menschen im ländlichen Raum. Da sind wir politisch noch ein ganzes Stück weit von entfernt.
Doris Schäfer.
Ja, ich möchte das ergänzen. Ich stimme Herrn Wilm da vollkommen zu. Wir brauchen gerade im ländlichen Raum, brauchen wir diese Gesundheitszentren oder Primärversorgungszentren, über die wir eben gerade gesprochen haben, in denen mehrere Gesundheitsprofessionen unter einem Dach arbeiten, in denen Ärzte und Pflegende sich die Aufgaben teilen können, auch die kommunikativen Aufgaben, womit Ärzte ja zum Teil auch entlastet werden, aber Pflegende können dann zum Teil auch andere Probleme mit Patienten besprechen, die in der Arztkommunikation vielleicht gar nicht angesprochen werden, in Zentren, in denen aber auch andere Gesundheitsberufe untergebracht sind, die man gerade im ländlichen Raum eben auch benötigt, weil wir haben da ja nicht nur fehlende Hausärzte, wir haben vor allen Dingen fehlende Fachärzte auch im ländlichen Raum und fehlende Physiotherapiepraxen und so weiter und so fort. Und da sehe ich in diesen Gesundheitszentren wirklich eine Lösung und leider sind wir da politisch entfernt davon, da würde ich Herrn Wilm auch zustimmen, aber ich glaube, hier müsste etwas geschehen, ich glaube, das würde viele Probleme lösen.
Warum sind wir davon politisch entfernt? Das klingt doch jetzt alles so plausibel und logisch, was Sie sagen. Warum setzt die Politik das dann nicht um?
Ja, was wir in Deutschland bräuchten, wäre ein Primärversorgungssystem, ein Primärarztsystem, das in der Fläche die Versorgung der Bevölkerung in Versorgungszentren macht, in denen verschiedene Gesundheitsberufe zusammenarbeiten.
Ja, aber warum kriegen wir das nicht?
Das ist ein radikaler Bruch in unserem bisherigen Versorgungssystem. Mhm. Bislang hat kein Gesundheitspolitiker den Mut gehabt, diesen Bruch, der in Großbritannien, in den Niederlanden, die Länder, die wir genannt hatten, in Skandinavien, in Schweden, in Dänemark vor 50, 80 Jahren vollzogen wurde. In Deutschland hat bisher kein Gesundheitspolitiker den Mut gehabt. Man glaubt immer noch in der Politik, der deutsche Patient würde an der freien Arztwahl hängen, als ob die freie Arztwahl bedeutet, ich kann zu jedem Radiologen gehen, um mir eine Bildgebung zu besorgen. Die freie Arztwahl in Deutschland bedeutet, ich kann mir einen Hausarzt suchen, einen Primärversorger, mit dem ich gut kommunizieren kann. Und das System müsste stärker auf diese Primärversorgung über verschiedene Gesundheitsberufe hinaus ausgerichtet werden. Da wünschen wir uns politischen Mut.
Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Deutschland hat einen anderen Weg beschritten. Wir haben es gerade gehört, viele Länder sind vor 50 Jahren schon in diese Richtung gegangen. In Deutschland haben wir auf die Einzelpraxis gesetzt, sehr stark allein auf die Medizin und nicht auf eine teamorientierte Versorgung. Und sind auch in den politischen Reformen weiter in diese Richtung gegangen. Wir haben auf Spezialisierung gesetzt und wir leiden heute an einem zerklüfteten und fragmentierten Gesundheitssystem, wo wir ganz dringend zu solchen robusten Versorgungsmodellen, so nennen wir das immer, die für Patienten einfach zu nutzen sind und überschaubar sind und ihnen eine bedarfsgerechte Versorgung geben, da müssen wir ganz dringend hinkommen und wie gesagt, dazu gehören Politiker mit Mut.
Wie können Ärzte?
Die aber auch multiprofessionell denken, muss ich ergänzen.
Multiprofessionell denken, was heißt das jetzt wieder?
Das heißt, dass sie nicht nur daran denken, wie können wir die Medizin stärken, sondern die daran denken, wir haben es mit chronischer Krankheit zu tun, mit älteren Menschen zu tun und die haben in der Regel einen vieldimensionalen oder komplexen Bedarf und dazu brauchen wir viele Gesundheitsprofessionen, die den lösen und die müssen alle in diesem Zentrum vertreten sein.
Wie können Ärzte und Patienten besser miteinander reden? Heute unser Thema mit der Gesundheitswissenschaftlerin Doris Schäffer, die wir eben gehört haben, und dem Allgemeinmediziner Stefan Wilm. Rufen Sie an unter der Telefonnummer 0800 2254 2254. Und an gespräch@deutschlandfunkkultur.de hat Daniel Hildebrand diese E-Mail geschrieben. Ich bin Anästhesist in einem Berliner Krankenhaus. Ich gehöre zur neuen Generation der Ärzte, die ein Medizinstudium mit Schwerpunkt auf Kommunikationstraining und Unterricht am Patienten genießen konnten. Bei meiner neuen Arbeitsstelle waren im Ambulanzbereich 30 bis 50 Patienten, die alle über die Narkose aufgeklärt werden müssen, Ängste haben, verschiedenste Erkrankungen haben, Medikamente nehmen, Risikofaktoren aufweisen etc. Wenn ich mir 30 Minuten Zeit pro Patient nehme, was meinem Anspruch entspreche, wäre ich 15 bis 25 Stunden beschäftigt, schreibt Daniel Hildebrand aus ärztlicher Praxis, gleichwohl durch Studium sensibilisiert, was gerade die Kommunikation mit dem Patienten angeht. Und nun Werner Luck aus Berlin begrüßen wir. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, mein Name ist Luck. Ich war über 30 Jahre tätig an einer Universitätsklinik in Berlin und davon 25 Jahre als Oberarzt und konnte über die Zeit beobachten, wie die Ausbildung der Ärzte stattfindet. Ich meine, dass Seele und Körper eins sind und dass man sich für den Patienten Zeit nehmen muss, das ist ja eigentlich klar. Aber das Problem ist, dass in der heutigen Ausbildung der Mediziner die Zeit und das Geld so eine große Rolle spielt, dass man gar keine Valenzen mehr hat, die Leute entsprechend auszubilden. Und also, dass man ihnen beibringt, wie man mit Patienten redet. Sondern es geht darum, in einer kurzen Zeit möglichst viele Patienten DRG, also das heißt abrechnungsorientiert, zu betreuen. Und das ist das große Problem heute. Wer bildet diese Leute überhaupt noch aus? Ja? Dass sie überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, wie wichtig das Gespräch ist. Und vielleicht noch eine Bemerkung zu der Orthopädie-Frau. Man muss immer bedenken, das ist nicht böse gemeint, aber dass Orthopäden und Radiologen und Physiotherapeuten ganz eng zusammenarbeiten. Das heißt, häufig passiert es so, dass wenn man zum Orthopäden kommt, eben ein MRT gemacht wird, weil er mit Radiologen befreundet ist. Aber der erste Aspekt, den ich angesprochen habe, ist mir eigentlich viel wichtiger.
Ganz herzlichen Dank, Herr Luck. Das würde ich jetzt dann doch ganz gerne nochmal, wir haben es in der ersten Stunde schon mal leicht angerissen. Stefan Wilm, die Ausbildung. Sie als Medizinprofessor an der Universität Düsseldorf, wie hat sich da möglicherweise was entwickelt? Also Daniel Hildebrand, der uns die E-Mail geschrieben hat, von seinem Medizinstudium mit Schwerpunkt auf Kommunikationstraining und Unterricht am Patienten, da scheint ja doch so eine positive Geschichte zu sein, auch wenn er jetzt sagt, im Alltag kann ich das gar nicht umsetzen, da wäre ich jeden Tag bis zu 25 Stunden beschäftigt.
Es wird besser in Deutschland. Wir sprachen in der ersten Runde schon darüber. Es hat sich in den letzten 20 Jahren etwas weiterentwickelt. Herr Hildebrand berichtet, dass er schon besser ausgebildet worden ist. Herr Luck wiederum berichtet, dass es in den Kliniken kaum Möglichkeiten gibt, wirklich gut auszubilden. Ich hoffe, dass Herr Luck als Oberarzt ein gutes Rollenmodell war, sodass die jungen Assistenten an ihm lernen konnten. Das spielt nach wie vor in der Ausbildung eine große Rolle, dass das wir Vorbild. Ärztinnen und Ärzte haben, die uns ein Vorbild sind. Es wird besser in der Ausbildung, aber beide sprechen eben auch die Verhältnisse an. Wenn die Liegezeit der Patienten von 11 Tagen auf 4,5 Tage gesunken ist in Deutschland, wenn immer mehr Betten abgebaut werden, immer weniger Zeit für den einzelnen Patienten ist, der immer kürzer da ist, von immer mehr Untersuchungsmethoden betroffen ist, dann wird es schwer, mit dem Patienten in Ruhe zu sprechen. Aber da steckt auch die Fehlwahrnehmung dahinter, dass Kommunikation immer Zeit kosten muss. Kommunikation muss Aufmerksamkeit kosten. Die 2 Minuten, die ich mit dem Patient spreche, die müssen ihm und mir gemeinsam gehören. Das macht es im Alltag schwierig, das macht es anstrengend, aber davon lebt Kommunikation.
Ja, ich würde das gerne unterstützen und auch ergänzen. Wir müssen uns klar machen, dass viel passiert ist. Es ist besser geworden, auch die Ausbildung ist besser und ich hoffe, sie wird noch besser. Aber wir sind sozusagen, glaube ich, noch in einem Aufholprozess. Wir sind noch nicht so weit, dass wir uns klar machen, dass wir es hier eigentlich immer mit einer sehr schwierigen Kommunikationssituation zu tun haben oder häufig schwierigen Kommunikationssituation, weil sehr komplexe Zusammenhänge in sehr kurzer Zeit vermittelt werden müssen. Und bei der Vermittlung spreche ich schon etwas an. Wir diskutieren zurzeit über Kommunikation, aber wir haben es hier vielleicht mit einer speziellen Kommunikation zu tun, einer informationsorientierten Kommunikation. Darüber sprechen wir noch nicht. Und wir sprechen auch noch nicht darüber, dass der Arzt im Grunde vermittelnd, also als im Grunde als Lehrer tätig werden muss. Er muss etwas vermitteln, er muss Wissen vermitteln in kurzer Zeit. Er muss unter Umständen auch Fehlwissen ausräumen und auf all sowas ist er gar nicht vorbereitet. Ich glaube, da warten noch eine ganze Reihe an Aufgaben auf uns, wie wir auch immer wieder daran arbeiten müssen, die Ausbildung in Sachen Kommunikation auf den Prüfstand zu stellen, immer wieder neu und zu gucken, vermitteln wir eigentlich etwas, was in diese konkrete Situation, wie wir sie haben, passt. Und ganz sicher, da stimmen wir, glaube ich, aber auch überein, brauchen wir andere Rahmenbedingungen dafür, die müssen etwas sozusagen passungsfähiger sein. 30 Minuten Zeit für Kommunikation, das scheint mir jetzt etwas opulent, da werden wir nicht ankommen, da bin ich mir sehr sicher. Aber wir müssen auch für diese vielen kleinen Kommunikationssituationen Gesundheitsprofessionen haben, die dafür gerüstet sind.
Und wir begrüßen Angela Butz. Guten Morgen, Frau Butz.
Ja, schönen guten Morgen. Ganz kurz, ich bin zweifach an Brustkrebs erkrankt. 2014 bin ich operiert worden. Dann hat man Entzündungen festgestellt. Also ich war jetzt letzte Woche war ich wieder beim MRT, werde auch nächste Woche einen Termin beim Frauenarzt haben. Und was ich vermisse in diesem ganzen Szenario, das mich ja schon viele Jahre begleitet, ist, also man ist immer ganz stark in der Diagnostik, MRT, Mammographie, Sonoscreening. Aber wenn es dann darum zum Beispiel geht, was kann ich speziell dafür tun, um diese Entzündungsherde rauszubekommen, dann bekomme ich von den Ärzten keine Informationen. Ich selber war bei einer Psychotherapeutin, die Gott sei Dank ganzheitlich unterwegs war. Die hat mir dann ein Buch von einer Frauenärztin empfohlen, eine Amerikanerin, die genau diese Themen nämlich auch aufgreift. Jetzt habe ich das Glück, dass ich mich noch bewegen kann. Ich lese das, ich gleiche das ab mit anderen Erkrankungen. Aber wenn ich eben, wie gesagt, zu diesen Fachärzten gehe, auch zum Gynäkologen, dann kommt da nichts. Und das ist, finde ich, ein großes Defizit. Also es geht mir darum, um Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, weil da sitzen ja eigentlich die Fachärzte und die müssten ja auch mal zum Beispiel einen Hinweis geben können. Also du hast eine Entzündung in der Brust. Was kannst du tun? Du könntest zum Beispiel Rizinusölpackungen auflegen, du könntest Rittersporn nehmen, du könntest eben Einreibungen machen, um das Ganze zu fördern, dass diese Entzündung rausgeht. Oder du kannst essen Kurkuma, Brokkoli, Kohlsorten. Alles, was dafür sorgt, dass diese Entzündungen weniger werden. Ich habe das im Übrigen gemacht. Und diese Entzündung, seit dem letzten Jahr hat die sich auch zurückgebildet, aber sie ist natürlich nach wie vor, ist sie noch da und ich muss weiter gucken, was kann ich tun und mir fehlt tatsächlich ein richtiger Ansprechpartner von Seiten der Ärzte.
Danke, Frau Butz. Was können wir tun, was können die Medizinerinnen und Mediziner tun für die Hilfe zur Selbsthilfe bei den Patienten?
Sie könnten eigentlich eine ganze Menge tun, aber zunächst mal ist, glaube ich, bei vielen Ärzten ein Bewusstseinswandel erforderlich. Sie gehen, wenn ich mir Ihre Geschichte anhöre, Frau Butz, Sie gehen immer noch von einer sehr traditionellen Patientenrolle aus. Die besagt, der Patient ist weitgehend passiv. Er hat die einzige Aufgabe, die er hat, ist die, sozusagen den therapeutischen Hinweisen des Arztes zu folgen. Und dann ist gut. Aber eigentlich sind wir ja längst bei einem anderen Verständnis der Patientenrolle angekommen. Und wir gehen davon aus, gerade bei chronischen Krankheiten und gerade bei solchen Krankheitsbildern, wie hier, von denen hier berichtet wird, dass der Patient nicht nur etwas tun müsste, um zu einer stabilen Gesundheitssituation zu kommen. Und was immer wieder übersehen wird. Das ist etwas, was sich durch unsere Studien auch seit Jahren dann zieht. Patienten möchten wirklich etwas tun. Und ich glaube, da müssen die Ärzte noch lernen, umzudenken und sich zu überlegen, wie sie dieses unterstützen können. International ist das große Stichwort dazu Patient Activation oder Patient Engagement. Und das müssen wir noch viel besser in Deutschland verankern, weil sonst lassen wir die Patienten damit wieder allein. Oder die Menschen mit chronischer Krankheit wieder allein. Oder wir überlassen sie dubiosen Märkten. Auch das gibt es, das wollen wir nicht verschweigen.
Also gerade in der ersten Stunde hat ja nun auch eine Onkologin angerufen und geschildert, wie das ist, wie die Patienten zu ihr kommen, die sich im Internet schon sachkundig gerade zum Thema Krebs gemacht haben, 2 Dutzend verschiedene Möglichkeiten daraus geguckt haben und so weiter und so fort. Das heißt, durch die digitale Technik bilden sich die Menschen, ja manchmal in Anführungsstrichen, aber wenn sie es gut machen, bilden sie sich ja wirklich weiter, wo früher jemand in die Universitätsbibliothek hätte laufen müssen. Also ist da ja vielleicht auch schon ein anderer Boden vorhanden, wo Mediziner auch drauf aufbauen könnten. Oder, Stefan Wilm?
Ja, aber ich glaube, Patienten brauchen auch in diesem Bereich wieder Anleitung. Sie brauchen Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Physiotherapeuten, Logopäden, die das akzeptieren und dieses Wissen miteinander teilen. Aber die Patientinnen und Patienten brauchen auch Anleitungen. Die meisten Gesundheitsinformationen im Internet sind, ich sage das hier sehr hart, Mist. Und es gibt nur wenige wirklich verlässliche Adressen. Eine davon wäre www.gesundheitsinformation.de.
Von wem ist das?
Die ist vom IQWiG, vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen in Köln, professionell gemacht für Patienten. Das wäre eine Adresse, wo man sich gut informieren kann. Wenn Patienten mit Ausdrucken aus dem Internet zu mir kommen, dann bitte ich Sie, das mit mir auch zu teilen. Das Märchen, dass Ärzte das hassen, wenn Patienten sich bereits informiert haben, das möchte ich hier gerne ausräumen. Die meisten Ärzte freuen sich, wenn die Patienten es aber auch ansprechen. Es hilft dem Arzt, der Ärztin nicht, wenn der Patient im Stillen denkt, jetzt gucke ich mal, ob der Arzt das Gleiche sagt wie das, was ich im Internet gefunden habe. Mein Wunsch an die Patienten, legen Sie auf den Tisch, schauen Sie mal, das habe ich im Internet gefunden, dies liest man in der Apothekenumschau. Frau Doktor, können wir darüber reden?
Iris Schöning aus Hamburg, guten Morgen.
Jetzt habe ich schon gar nicht mehr damit gerechnet.
Ich bitte um Nachsicht, Sie haben so geduldig gewartet und deshalb kriegen Sie ein dreifach herzliches Moin, Moin, Moin nach Hamburg.
Danke, gar nicht gebraucht. Ich könnte zu fast allen Aspekten was sagen, die angesprochen wurden. Also mein Hauptanliegen ist folgendes. Ich finde es ein Skandal, dass es keine psychologische Betreuung in Krankenhäusern gibt. Mein Freund hatte vor ein paar Jahren einen ziemlich schweren Schlaganfall und er musste danach 7 Monate in Krankenhäusern verbringen, von einem zum anderen, wegen dieser idiotischen Fallpauschale, wurde er plötzlich rausgeschmissen, so nenne ich das jetzt mal so. Und zum Schluss war er in der Reha und wenn ich mich dort richtig erinnere an den Stundenplan, den es dort gab, war da auch keine psychologische Begleitung vorgesehen. Da war er ein Vierteljahr und ich finde das ein Skandal, wenn das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird, der Körper nicht mehr so funktioniert, nicht annähernd wie vorher. Ich finde es einfach ein Hammer. Es wird immer nur auf die Kosten geguckt und an solchen Dingen gespart. Und das, ich finde, auch für Angehörige könnte man für Betreuung sorgen. Man ist so allein gelassen. Und ich habe in dem Moment immer gedacht, ach, würde doch ein gleiches Haus neben dem Krankenhaus daneben stehen, wo Menschen wie ich umsorgt werden, sozusagen. Mhm. Weil man fällt ja mit in ein Loch.
Jetzt würde mich, Frau Schöning, wenn ich mal eins fragen darf. Ich glaube, an ganz, ganz vielen Krankenhäusern gibt es auch Seelsorger. Haben Sie mal überlegt?
Ja, das hatte ich mir hier unter, ich habe mir ein paar Notizen gemacht vorher, das habe ich schon übersehen, das hatte ich mir hier untergeschrieben. Die Krankenhausseelsorger habe ich in Anführungszeichen immer aktiviert, weil ich bin auch nicht motorisiert und das eine Krankenhaus war, ich rufe hier aus Hamburg an, deutlich entfernt und dort habe ich die dann gebeten, mal zu meinem Freund zu gehen und das war auch gut so. Aber gut, dass es sie gibt, sie leisten gute Dienste, aber man muss sie natürlich aktivieren oder bitten und das würde er auch in seinem Zustand würde
nicht
gar
tun.
Nicht drauf kommen und
genau.
Hätte es nicht getan und ich finde es so traurig, dass man da immer hinterherlaufen muss. Also ja, das waren erstmal meine, ich könnte noch mehr sagen, aber das waren erstmal meine Hauptpunkte. Ich wollte mal wissen, ist sowas geplant und wenn nein, möchte ich Sie dringend bitten, sowas anzuleiern.
Ganz herzlichen Dank, Frau Schöning. Was sagen unsere Experten dazu?
Wir hatten das Thema ja vorhin schon einmal, dass wir gesagt haben, dass die ärztliche Kommunikation oder der Umgang mit Patienten in unserem Gesundheitssystem eben sehr stark sozusagen auf der Sachebene, so haben wir es vorhin genannt, sich bewegt und eigentlich diese Frage, wie lebe ich mit meiner Erkrankung? Wie kann ich das überhaupt verarbeiten, was mir hier passiert? Was bedeutet das für mich, für meine Identität, für mein Leben? Wie komme ich aus dieser Schocksituation wieder heraus? Dass das sehr wenig adressiert wird und ich glaube, Das ist sehr schlecht, auch unter therapeutischen Gesichtspunkten, denn ich denke, wenn wir das mit adressieren würden und in diesem Sinne einen ganzheitlicheren Blick hätten, wäre das sehr gut und würde wahrscheinlich sozusagen viele weitere Komplikationen oder Nutzungen des Gesundheitswesens verhindern.
Aber da wäre ja auf einer Sachebene die psychologische Betreuung ja auch unheimlich wichtig, die jetzt möglicherweise nicht von den Ärzten geleistet wird, sondern dann von psychologischen Fachkräften.
Ja, man kann über unterschiedliche Modelle nachdenken. Ich bin ein bisschen zögerlich, muss ich sagen. Ich habe das jetzt aber sozusagen ins Unreine gesprochen, weil es dann wieder Richtung Spezialisierung geht und Arbeitsteilung, und Patienten leiden auch darunter, dass sie mit immer mehr Personen konfrontiert werden. Immer mehr Personen, immer mehr Institutionen. Wir hatten vorhin auch schon das Stichwort Fragmentierung der Versorgung. Und ich finde es auch nicht günstig, also es gehört auch mit hinein, in das Gespräch mit meinem primären Behandler, sage ich jetzt mal, wer immer das ist. Ich sage es mal so, es ist meistens der Arzt, das ist natürlich so. Es gehört da unbedingt da rein. Ich würde es nicht nur trennen. Aber natürlich können wir auch, also haben wir den Bereich psychosoziale Hilfen, müssten wir sicherlich weiter intensivieren und weiter ausbauen. Aber wir haben auch viel getan da in den letzten Jahren, das muss man auch sehen.
Katja Klein aus Berlin ist nun am Telefon. Guten Morgen, Frau Klein.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, ich habe eigentlich auch eine Menge schlechter Erfahrungen gemacht, nachdem ich 2010 an Krebs erkrankt bin, Brustkrebs. Nach der Biopsie wurde mir im Krankenhaus gesagt, die Brust muss abgenommen werden. Und dann hat sie mich erstmal allein gelassen damit. Also ob ich noch Fragen hätte, hatte ich in dem Moment erstmal nicht mehr, weil ich natürlich erstmal geschockt war, und bin dann zu einem anthroposophischen Krankenhaus noch gegangen, um eine zweite Meinung einzuholen. Hab dann mich da sehr aufgehoben gefühlt. Also gut, da war ich natürlich auch schon wieder ein bisschen gefasster. Aber der hat sich da 2 Stunden Zeit genommen und hat mir alles genau erklärt, wie das läuft, und war eben auch der Meinung, es muss operiert werden, eben so total. Gut, und dann hatte ich noch mal einen zweiten Termin in dem ersten Krankenhaus, was die Gynäkologin mir eben eigentlich nahegelegt hatte, in dem ich mich hätte operieren lassen sollen. Bin dann zu ihr, also zu der Gynäkologin, weil der Termin stand direkt bevor, und wollte mir die Einweisung holen, habe gesagt, ich hätte noch mal einen Termin in dem ersten Krankenhaus. Aber von meinem Gefühl her fühle ich mich da in dem anthroposophischen einfach besser aufgehoben. Und dann hat sie gesagt, ich soll mir eine neue Gynäkologin suchen. Das wird sie nicht unterstützen, dass ich mich da in dem anthroposophischen Krankenhaus jetzt operieren lasse.
Hat sie das auch begründet?
Erstmal hat sie gesagt, nachher kommen sie noch an und sagen mir, sie wollen Mistel statt Chemotherapie. Dann später hat diese anthroposophische, also das sind Schulmediziner, die in dem anthroposophischen Krankenhaus operieren. Das geht genauso mit der Tumorkonferenz, genauso wie in jedem anderen Krankenhaus auch.
Also das heißt, diese Ärztin hatte da im Grunde nur Vorurteile gegen ein anthroposophisches Krankenhaus?
Ja, die kannten sich, diese Ärztin.
Ach, die kannten sie auch.
Diese Gynäkologin von dem anthroposophischen Krankenhaus hat sie dann angerufen, die duzte die und meinte, wieso machst du hier so einen Stress? Da sagt sie, meine Erfahrung ist, wenn der Patient nicht so mitspielt, wie ich ihm das vorschlage, dann ist die Zusammenarbeit einfach nicht so gegeben.
Und was, Frau Klein, haben Sie dann gemacht? Was waren Ihre Konsequenzen, Ihre Schlüsse daraus?
Na, ich bin dann zu einer neuen Ärztin gegangen.
Also zu einer dritten mittlerweile.
Genau. Also ich habe mir dann eine niedergelassene Ärztin gesucht. Das war dann auf dem anthroposophischen Gelände, da gab es auch eine Gynäkologin, die kannte ich natürlich überhaupt nicht, und habe dann gebeten, dass sie mir jetzt die Einweisung schreibt. Da wird ja das Krankenhaus noch nicht mal festgelegt, man hat ja nur die Einweisung.
Gut, geht
ja
nicht um fühlen Sie sich jetzt gut behandelt?
Ich war heilfroh, dass ich in diesem anthroposophischen Krankenhaus gelandet bin.
Und da sind Sie jetzt zufrieden?
Ja, das ist ja jetzt schon Jahre her.
Okay.
Hat mich einfach sehr bewegt, und ich habe dann auch hinterher nochmal bei dieser kassenärztlichen Vereinigung oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwo angehört, habe gesagt, wie geht dann sowas, dass man da so rausgeschmissen wird, 1-2 Tage vor der OP, Und dann sagen die, ja, die haben auch freie Wahl. Wie sie sich einen Arzt suchen können, können die sich auch ihren Patienten aussuchen. Okay. Und ich habe mich da sehr allein gelassen gefühlt, das muss ich schon sagen. Also ich meine, im Prinzip war ich dann letztendlich mit dem Verlauf, das war ja dann okay, weil ich bin ja da gelandet, wo ich hin wollte.
Frau Klein, dürfen wir jetzt dann das Wort an unsere Gäste weitergeben? Sie haben ja sehr überzeugend Ihre Geschichte geschildert, ja? Da wollen wir jetzt Stefan Wilm hören.
Glückwunsch, Frau Klein, dass Sie jetzt Ärztinnen und Ärzte gefunden haben, denen Sie vertrauen. Wir sprachen schon drüber, jeder Patient kriegt die Ärzte, die Ärztinnen, die er verdient. Sie haben die Ärzte gefunden, die sie verdienen, gute Ärztinnen und Ärzte. Die Kollegin war enttäuscht von Ihnen. Das Recht hat sie auch. Wir sprachen über das Vertrauen, es muss ein gegenseitiges Vertrauen sein. Sie hat auch das Recht, das zu benennen. Was ich unprofessionell finde bei der Ärztin, von der Sie gesprochen haben, ist, dass sie sie dann rausgeworfen hat. Ich als Arzt sage auch schon mal, das irritiert mich jetzt, dass Sie mir das vorher nicht erzählt haben. Aber es bleibt auf einer Ebene von gegenseitiger Wertschätzung und die fehlte Ihnen da. Da wünschen wir dieser Gynäkologin mehr Souveränität im Umgang mit Patienten, die das Recht haben, sich den richtigen Arzt zu wählen.
Wolfgang Brunhölzel aus München begrüßen wir nun. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott aus München. Ich bin Kinder- und Jugendarzt in München und ich wollte zwei Spannungsfelder nochmal ansprechen, die vorher auch schon zum Thema kamen. Das eine ist Zeit und das andere Erwartungen. Zeit ist natürlich immer das Hauptproblem und ich kann die Patienten gut verstehen, die sagen, ich will endlich drankommen. Das ist der Gedanke, den man im Sprechzimmer hat als Patient. Wann wären die da drin endlich fertig? Und im Sprechzimmer ist dann der Gedanke, so, jetzt packe ich mal alles aus, was ich schon seit 10 Jahren sagen wollte. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Das ist natürlich schwierig für die Ärzte, auch das immer so zu planen. Und deswegen gibt es natürlich auch, wenn wir alle Patienten einen Termin haben, gibt es natürlich Zeiten, wo man dann doch warten muss. Das ist das eine. Und wenn natürlich Herr Spahn jetzt plant, die freie Sprechstunde wieder einzuführen, wird es natürlich noch zu mehr Chaos führen. Und die andere Geschichte ist mit den Erwartungen. Ich sage mal zu meinen Patienten, Eltern.
Ich muss jetzt muss ich doch mal ganz kurz. Was heißt jetzt, also unser Bundesgesundheitsminister Spahn, was verbirgt sich jetzt hinter dem, wenn Sie sagen, dass er wieder die freie Sprechstunde nur für die Laien?
Serviceverstärkungsgesetz, dass die Ärzte freie Sprechstunde einführen, also wo man kommen und gehen kann, wie man will. Und ich denke, dass das nur zu mehr Chaos führen wird, weil einfach dann alle da reinstürmen und sich alle frustriert sind. Der Arzt, weil er keine Patienten oder nicht so viel Zeit hat für die Patienten und die Patienten, weil sie Gefühl haben, ich habe ja jetzt eigentlich eine freie Sprechstunde, wo ich kommen kann, wann ich will und ich komme aber trotzdem nicht dran, weil es einfach überlaufen ist. Ich denke, sinnvoll ist, dass man eine Bestellpraxis macht, wo die Patienten anrufen und man dann sich einigt, wann kommt man denn, weil man am Telefon oft schon auch ein bisschen sortieren kann, wie dringend ist denn die Geschichte.
Genau, das habe ich jetzt verstanden. So das Zweite, was Sie sagen wollten?
Das Zweite war die Erwartungshaltung. Also ich nenne mal ein Beispiel. Kind kommt mit Husten und es gibt dann die eine Gruppe, die Patienten, die sozusagen, falsches Beispiel, Kind kommt und hat eine schwere Lungenentzündung und die eine Variante und die Eltern sagen dann, wenn ich sage, ja, wir bräuchten jetzt doch ein Antibiotikum, damit das Kind bald wieder gesund wird, dass dann die Eltern sagen, ja, können wir es nicht mit was anderem erst noch versuchen? Und das andere Ende der Spannungsfeldes ist, Kind kommt mit banalem Husten und zur Begrüßung, bevor ich das Kind überhaupt untersucht habe, heißt es, können Sie dem Kind nicht gleich was Gescheites geben, aber ein Antibiotikum. Also dass auch die Erwartungshaltung der Eltern oder die Vorstellungen der Eltern über Medizin und Gesundheit oft sehr diametral sind und es oft schwierig ist, da das zur Deckung zu bringen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Wolfgang Brunhölzel, Kinder- und Jugendarzt in München, Stefan Wilm. Was könnten Sie Ihrem Kollegen möglicherweise raten?
Er hat es eben schon benannt, die Erwartungen der Patienten erfragen. Wir wünschen uns von den Patienten, die Erwartungen auch zu benennen und dann das miteinander auszuhandeln. Das ist im Alltag nicht einfach. Für den einen findet sich eine ganz andere Lösung als für den anderen. Wichtig ist, dass beide Seiten benennen, was sie wollen. Und ich sage meinen Patienten auch, ich werde kein Antibiotikum verordnen. Das schadet ihnen jetzt. Ich möchte meinen Patienten nicht schaden. Das müssen sie jetzt akzeptieren.
Doris Schäfer.
Ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, die Kommunikationssituation ist eigentlich ziemlich schwierig, die wir hier vorfinden. Es ist ja, hier kommt eine neue Dimension herein, denn es ist ja nicht nur eine Kommunikation zwischen Arzt und Patient, sondern zwischen Angehörigen, Arzt und Patient. Es ist eine Dreieckskommunikation und das ist gar nicht so selten. Das haben wir ganz viel bei Menschen mit Migrationshintergrund, bei Kindern und Jugendlichen, aber wir haben es auch bei älteren Menschen ganz häufig.
Also und die auch, nicht alleine kommen, die Patienten, sondern
mit wo dann Angehörigen. Jetzt noch? Ja. Und oft ist es so, dass gerade auch bei älteren Menschen, dass Angehörige und der eigentliche Patient nicht die gleichen Vorstellungen haben von dem, was geschehen soll. Und dann der Arzt nochmal unter Umständen abweichende Vorstellungen hat. Und ich glaube, das ist auch eine Situation, auf die wir in der Ausbildung besser vorbereiten müssen. Ich glaube, das ist bislang ziemlich dethematisiert. Und es ist eine schwierige Situation. Da gebe ich Herrn Brünnhölzl recht. Zu dem Thema Zeit und Wartezeiten nochmal ein Hinweis auf das Ausland. In vielen anderen Ländern finden wir einen Mix zwischen Bestellpraxen, aber es gibt daneben auch freie Sprechzeiten. Und vielleicht wäre das ja auch eine Lösung, das nur ganz kurz.
Michael Hoffmann aus Berlin. Die Nachrichten drohen jetzt, will ich sagen, aber ganz kurz können Sie noch sagen, was Sie unbedingt loswerden wollen.
Guten Tag an Frau Schäfer und Herr Wilm und auch an Sie, Herr Burkatzky. Ich habe noch eine Anmerkung an Frau Schäfer. Frau Schäfer, Deutschland war ja bis 1989 geteilt und in der DDR gab es Polikliniken, diese sogenannten Gesundheitszentren. Das zum einen. Jetzt noch mal eine Frage an Sie, Frau Schäfer. In keinem anderen Land wie Deutschland gehen Menschen so häufig und so oft zum Arzt, sind aber nicht gesünder wie in anderen Ländern. Können Sie mir sagen, woran das eventuell liegen könnte?
Danke, Michael Hoffmann.
Mir ist bekannt, dass es Polikliniken gegeben hat und in der Tat ist das der Versuch gewesen, zu Primärversorgungszentren zu kommen. Und in der Tat, wenn Herr Wilm und ich sagen, da müssen wir hin eigentlich, das ist das Modell der Zukunft, knüpfen wir da wieder an.
Und da können wir anknüpfen.
Und da können wir anknüpfen, genau. Zu dem zweiten Aspekt.
Warum gehen in keinem anderen Land gehen so viele Menschen zum Arzt und warum sind die Menschen dann in Deutschland nicht gesünder, fragt Michael Hoffmann.
Genau, darauf habe ich leider keine perfekte Antwort oder gar keine Antwort. Das ist ein Problem, über das, ich glaube, sich viele Menschen den Kopf zerbrechen. Denn in der Tat gehen die Deutschen häufiger und kürzer zum Arzt. Und in anderen Ländern, kann ich es nur so sagen, dauern die Arztkonsultationen etwas länger und man geht weniger zum Arzt und ist unter Umständen oder ist gesünder. Da müssen wir die Systeme vergleichen und aus meiner Sicht müssen wir da auch radikaler auf die Systeme gucken, als wir es bislang tun und müssen uns fragen, so wie kommen wir zu einem Gesundheitssystem, in dem der Bedarf, den ein Patient hat, auch wirklich nicht nur adressiert wird, sondern auch wirklich befriedigt wird, wenn er einmal zum Arzt geht, wenn er zu einer Pflegenden geht, wenn er zum Physiotherapeuten geht, sodass dieses Herumwandern im System, was wir natürlich auch haben, was aber nicht dem Patienten geschuldet ist, sondern meistens der Komplexität des Systems, aber dass dieses Herumwandern aufhört.
Jetzt haben Sie ja vorhin in der ersten Stunde noch ganz kurz so als positive Beispiele genannt, die Niederlande und Kanada. Mhm. Was können wir davon lernen?
Das sind beides Länder mit einem starken Primärversorgungssystem, in dem die Hausärzte, die Gemeindepflegenden, die Gemeindegesundheitszentren eine dominierende Rolle im Gesundheitswesen haben und die Spezialisten, entweder niedergelassen oder in den Krankenhäusern, tatsächlich nur auf Zuruf mit ihrer speziellen Kompetenz tätig werden. Systeme, in der die Primärversorgung das Hauptgewicht hat.
Und wo der Mediziner auch das haben wir in der ersten Stunde kurz angesprochen, nicht mehr so diese Rolle des Halbgotts in weißer Uniform, im weißen Kittel spielt, sondern wo dann auch schon mehr so auf Augenhöhe möglicherweise von der Tradition her miteinander umgegangen wird.
Mit den Patienten und die Gesundheitsberufe miteinander.
Es ist eine teambasierte Versorgung. Mhm. Die Gesundheitsberufe arbeiten sehr viel mehr im Team als hier.
So, und jetzt noch ein letztes. Sie hatten vorhin eine Homepage genannt, wo der Patient sich richtig gut informieren kann. Stefan Wilm, nochmal bitte.
www.gesundheitsinformation.de.
So, und Im Internet finden Sie natürlich auch, und zwar unter einer anderen Adresse, nämlich deutschlandfunkkultur.de, unsere gesamte Sendung zum Thema, wie können Ärzte und Patienten besser miteinander reden, mit Stefan Wilm, dem Allgemeinmediziner, den wir zuletzt gehört haben, und Doris Schäffer, unserem zweiten Gast heute. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Klaus Bogatzki sagt Tschüss und wünscht ein schönes Wochenende.